Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Uno, dos, tres.
Uno, dos, tres.
Okay, let's go. Ja. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eurem Musikpodcast. Heute habe ich einen sehr besonderen Gast hier. Wir freuen uns. Álvaro Soler.
Yeah.
Geil, gesagt, ja.
So Applaus.
Sehr wo gut. Ist die Audience? Wo seid ihr?
Alles gut.
Geht's dir gut?
Das ist doch das Schöne daran. Mir geht's super gut. Ja, ja, wirklich.
Sehr schön. Sehr
ich
schön.
Bin gerade hergefahren.
Traffic.
Berlin war Traffic krass heute Morgen. Aber
geht gar nicht.
Auch weil das Wetter nicht so gut war. Und dann dachte ich, die Leute sind die letzten Tage einfach sehr viel Fahrrad gefahren.
Ja. Yeah.
Und dann nimmt man halt, heute war nicht mehr so ein Fahrradwetter.
Nee, also. Aber auch manchmal ganz angenehm als Autofahrer. Aber es gibt ja diesen Feud.
Ja, ja, das
zwischen
stimmt.
Zwischen Fahrrädern
ja, ja,
und Autos. Fahrrad. Das ist so eine ungesprochene Beef.
Das stimmt, aber ich finde, in Berlin ist es mal, also wenn du Fahrradfahrer bist.
Ja.
Und dann durch so Frankfurter Tor fährst oder so, weißt du, die Friedrichshain runter, Warschauer Straße.
Ja.
Es gibt manchmal Momente, wo du denkst, du bist auf einer Fahrradautobahn.
Das ist ja, wirklich for real. Krass.
Und die Leute sind so schnell auch. Und dann fährst du so wie so eine Tour de France und dann, weißt du, das ist echt krass. Das hast du noch nie erlebt.
Ist schon krass. Die sind intens hier. Also, und die Regeln sind auch egal. So, die Polizisten, die fahren weiter so.
Ja, ja.
Let's go.
Total.
Das ist wild. Ich habe gerade auch schon wieder dieses Ding mit deinem Namen gesagt, aber das ist all on me, weil ich weiß noch, als kleine Story, wie wir uns da kennengelernt haben, wir mussten ja schon mal drehen zusammen.
Ja, ja, ja.
Und ich meine, man als Künstler, man dreht so viel, man lernt so viele Leute kennen und es ist halt so eine Overdose an Socializing, die man hat, so jeden Tag gefühlt. Und ich war eine von diesen Menschen und hab deinen Namen aber richtig ausgesprochen, aber war total unsicher.
Aha.
Weil, I mean, du bist auch Spanier, ne?
Ja, na klar.
Und dein Name ist Spanisch.
Das stimmt, ja.
Genau. Und ich hatte aber so 4 Jahre lang Spanisch, aber habe, glaube ich, nichts anscheinend mitgenommen. Ich hatte so ein...
Das passiert vielen irgendwie anscheinend. Ne? Und passiert mir mit Französisch und sowas auch.
Ja, aber Französisch ist auch eine wunderschöne Sprache.
Wirklich?
Magst du nicht?
Ah, ja,
gibt's ein Beef zwischen Spanien und Französisch?
Nee, eigentlich nicht. Also es gibt einfach nur eine schönere Sprache von beiden.
Ja.
Aber nicht. Ich liebe Französisch auch. Und ich kann es halt nicht so gut. Es war so, dass es halt so die typische Sprache war bei mir auch die, wo ich mich gar nicht mehr dran erinnern konnte nach dem Abi.
Ja, also, okay, ja. Und das war halt so bei mir der Fall. Und dann wurde ich ganz nervös. Aber ich glaube auch ein bisschen, weil mein Spanischlehrer war so ein Choleriker, so ganz laut. Hab's geliebt, aber so die Energy, er war, glaube ich, aber auch high, so 90%
Ach,
der
krass.
Zeit.
Ja, gar.
Und hat legit unseren Namen vergessen und laute spanische Musik angemacht. Und dann war der Unterricht auch nach 45 Minuten fertig.
Krass. Meine Musik? Welche Musik?
Es war aber so, deine ist ja so sehr... Ich weiß nicht, soothing, trotzdem angenehm.
Ja, okay.
Und es war halt wirklich so viele Instrumente. Man könnte die nicht raushören.
Aber hat er so traditionelle spanische Musik gespielt?
Sehr
traditionell. So Flamenco und so?
Es war schon deep. Es war schon wie so deep techno, aber so deep Spanish. Ich kann es nicht ganz erklären. Es war so überfordernd, so. Es waren so viele Eindrücke auf einmal.
Wow, okay. Und du bist ja musikalisch. Ich meine, das ist ja, du verstehst
genau.
Ja,
was so. Genau.
Oh Gott.
Dementsprechend habe ich, glaube ich, deswegen nichts gelernt, weil eben mein Musik.
Du warst überfordert, ne?
Einfach. Ich war komplett überfordert.
Kein Wunder.
Wie war deine Kindheit in der Schule so? Wo bist du aufgewachsen? Und also, wie waren deine Spanischlehrer so?
Ich verstehe schon, dass es überfordernd sein kann. Also ich finde, auch in meiner Familie ist es öfters so.
Ja.
Einfach weil wir sind sehr viele. Wir sind insgesamt 30 mit Cousins und alles. Und das ist... Also Weihnachten und sowas ist schon sehr, sehr krass.
Okay.
Da brauchst du erstmal so Pause danach auf jeden Fall.
Und bist du so der ruhigere in der Konstellation?
Ja, auf jeden Fall. Bei sowas ja. Weil dann, ich meine, wenn meine Mutter, mein Onkel und die andere Tante und so weiter dann schon rumschreien, dann irgendjemand muss halt dann, weißt du, so ein bisschen ruhiger
Ausgleich sein.
Ja. Richtig. Und dann, aber ja, ich liebe es auch, das zu beobachten, das ist so ein bisschen wie ein Theaterstück. Und dann passieren so Sachen, das ist irgendwie ganz cool. Aber
Telenovela sagt man doch, oder?
Ja, und Telenovela kommt eigentlich aus Argentinien. Ah. Also sind eher lateinamerikanische Geschichten. Das sind diese Soap-Operas und so Sendungen.
Ja.
Und genau, das ist aber auch dieses... Also Argentinien ist noch krasser als Spanien. Also Argentinien sind die... Ja, die Leute sehr, sehr dramatisch, weil diese, durch die Telenovelas, wenn man halt damit aufgewachsen ist, dann denkt man, oh Gott, Hugo, Pedro, wieso bist du mit ihr gegangen?
Und das
dann
ist so der Standard.
Gehst du die, dann, genau, und dann ist es irgendwie, jeder hat natürlich mit dem anderen was gehabt und dann die Mutter mit der Tante und dann, also,
ist normal, naja, auf jeden Fall,
einfach so. Es ist einfach total absurd, was da alles passiert. Dieser Plot-Twist ist verrückt immer dort.
Ja, ja,
ja, aber, also ich war in der deutschen Schule in Barcelona.
Okay.
Das heißt, ich war, also seitdem ich klein war, habe ich Deutsch und Spanisch gehabt, immer beides. Und mein Deutsch war aber nie so gut, weil wenn du in Barcelona wohnst, dann sprichst du hauptsächlich immer nur Spanisch zu Hause und auch mit in den Pausen sprichst du auch Spanisch. Okay. Das ist immer ganz wichtig, welche Sprache du in den Pausen sprichst.
Ja, 100%.
Weil das ist so die Sprache, die du kannst eigentlich.
Ja.
Und
die, wenn man halt abschaltet, wenn das Gehirn gar nicht mehr drauf achtet.
Voll, und viele von uns, für uns war halt Deutsch eine Sprache für die Schule zum Lernen, aber das war nicht unsere Muttersprache, also ist ja nicht meine Muttersprache. Deswegen war das immer sehr interessant zu sehen. Und die Lehrer waren, viele waren Deutsch und also eigentlich fast alle waren Deutsch, ehrlich gesagt, weil ich meine, alle Fächer waren auf Deutsch, außer Spanisch und Katalan oder Französisch.
Dann ist das bei mir wie mit dem Englisch, weil ich war auf dem amerikanischen hier.
Ja.
Und es war genau so, aber halt andersrum.
Ah ja.
Okay, interesting.
Voll, also genau, das ist halt so eine bilinguale Schule oder in dem Fall halt auch, also wenn du alle Sprachen in der Schule ausgewählt hast und nicht so Chemie oder Bio oder sowas, dann bist du mit 5 Sprachen aus der Schule gegangen. Das war schon echt
krass. Hast du das gemacht?
Ja, ja.
Du kannst ja 6
Sprachen. Nein, eher 5 fließen. Ja. Fünf reicht, ja.
Welche?
Also Katalan, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Englisch.
Geil.
Genau, aber wir müssen nur auf Deutsch reden heute, das reicht auch.
Ich kann auch Katalan, ne?
Ja?
So, nein, das ist leider nicht. Kann
ja, also Katalan ist eine sehr, also braucht man jetzt nicht außerhalb Katalonien, deswegen ist es jetzt eine Sprache, die ich auch nie richtig gelernt habe in der Schule.
Mhm.
Das ist so eine Sprache, die habe ich auf der Straße gelernt mit meinen Freunden, mit dem Bäcker, mit den Leuten dort. Und es war auch krass, weil ich damals halt, als die ersten Songs Erfolg hatten in Spanien und ich die ersten Interviews gemacht habe dann dort, war das so, dass ich auch die Interviews auf Katalan dann machen musste und ich hatte noch nie so richtig auf Katalan, weißt du, so, ich musste wieder krass reinkommen.
Ja, hat funktioniert im Endeffekt?
Also ja, aber es war, also meine Freunde waren so beeindruckt, weil ich mit denen nie Katalan spreche. Ja. Die waren so, krass.
Läuft bei dir.
Es war gar nicht so schlecht, wie wir dachten eigentlich.
Ja, okay, gut.
Ja, es war interessant. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Schule war schon mega. Also man hat schon sehr viele Leute kennengelernt von verschiedenen Kulturen, in dem Fall halt eben aber sehr viel Deutschland, Spanien.
Ja.
Und aber dann bin ich ja nach Tokio gegangen und als ich klein war.
Ah, okay.
Ich habe ja mit 10 bin ich nach Tokio umgezogen mit meinen Eltern und bin da bis 17 geblieben oder 16. Und da war es nochmal eine andere Sache in der Schule, weil da halt wirklich Leute von überall da waren.
Ja.
Und da gab es Leute von, also keine Ahnung, eine Freundin von mir war in Hongkong geboren, dann hat sie in Seoul 3 Jahre gelebt, dann noch irgendwo in Shanghai und dann erst nach Japan.
Wow.
Und von Japan ist sie dann nach Brasilien und dann, also irgendwie voll absurd. Und ich war eher der Langweilige, der nur von Barcelona nach Tokio und Tokio nach Barcelona.
Okay, also nur diesen bisschen.
Den einen Trip nur gemacht hat sozusagen, hin und zurück. Aber das war eine sehr prägende Zeit für mich auch, weil mit 10 und so bis 17 ist halt so eine Teenie-Jahre.
Voll. Die merkt, also die sind auf jeden Fall prägnant vorne.
100%.
Hast du irgendwie das Gefühl, dass du in so jungen Jahren schon so viele Leute kennengelernt hast und auch gereist bist und einfach so mehr out there warst, dass du das Gefühl hast, dass jetzt so dieses Künstlersein auch schon in den jungen Jahren irgendwie für dich einfacher war, weil du das Gefühl hattest, so, ich weiß, wie man mit Menschen umgeht und es ist was anderes, als wenn man so aus einem kleinen Dorf aufwächst und dann nur da war und dann direkt in die Welt so reingeschubst wird.
Also,
oder hat es sich für dich trotzdem so angefühlt?
Nein, ehrlich gesagt hat es bei mir nicht so viel gemacht mit, also ich war nicht irgendwie, also ich war, als ich angefangen habe mit der Musik und so und also als die erste Nummer erfolgreich war, El Mismo Sol, war ich eigentlich null charismatisch. Ich hatte so, wirklich war ich so schüchtern. Und es war richtig krass, weil ich habe eine verrückte Entwicklung dann gestartet. Weil auf sowas kann dich niemand vorbereiten. Können dich auch nicht die Schulen im Ausland dich dazu vorbereiten oder irgendwie Freunde aus aller Welt, weil am Ende bist du mit deinen Kumpels und das ist irgendwie, also das hat mich auf jeden Fall nicht dafür vorbereitet. Also hat auf jeden Fall mich vorbereitet für einfach für so Neugier andere Kulturen oder Neugier, einfach zu wissen, welche Traditionen gibt es in diesem Land, wieso das und das, das lokale Essen, wieso macht man das aus dieser Art und so weiter. Und die Sprachen, das hat mir, also die Sprachen haben mir sehr viel gegeben, auf jeden Fall auch noch. Aber ich war sehr, sehr schüchtern. Und ich glaube, wenn man ein schüchterner Mensch ist, dann ist es egal, ob man überall gelebt hat oder so, glaube ich, weil man immer noch schüchtern ist.
Das bleibt dann im Core, weißt du?
Ich bin eigentlich immer noch
Introvert.
So. Voll. Yeah. Und genau, ich bin happy, dass die Musik mir dann das auch so gegeben hat, dass ich sehr viel gelernt habe auf den Bühnen. Und ja, das war echt eine coole Schule auch.
Ja, wann sind so deine ersten Songs entstanden?
Also meine generellen ersten Songs oder
ja, die? Wirklich so, du hast gesagt, wow, irgendwie will ich jetzt gerade einen Song schreiben.
Achso, ja, mit so 13 oder 14,
okay,
glaube ich.
Ja.
Und dann habe ich erstmal aber nicht so wirklich einen Song, also ich konnte noch nicht so gut spielen und dann habe ich...
Klavier?
Ja, ich habe Klavier gespielt, seitdem ich 10 bin. Okay. Aber ich habe nie Unterricht genommen, deswegen war es immer so halb-halb.
Okay.
Und deswegen mit 13 oder 14 habe ich dann mir einen Mac gekauft und dann habe ich GarageBand. Und dann hatte GarageBand so verschiedene Loops und so. Und dann gab es verschiedene Pianos auch, die es da gab.
Ja.
Und dann habe ich dann so verschiedene Loops aneinander gesetzt und dann habe ich mir dann so Melodien zusammengepuzzelt, so wie heute Splice zum Beispiel wäre. Und damit habe ich es gemacht und dann mit Drums und so habe ich so Arrangements einfach gemacht. Und dann habe ich mir die Stimme aufgenommen direkt über das Mikro von dem Mac. Da musste ich ganz nah rangehen an den Mac und dann habe ich dann gesungen.
Habe ich dann gesungen.
Ja, es war krass. Und so habe ich dann die ersten Songs geschrieben.
Krass.
Ja.
Das ist irgendwie interessant, weil ich meine, du arbeitest ja jetzt auch wieder mit Kindern. Du bist ja bei The Voice Kids in der Jury, was by the way ultra voll das Accomplishment ist, finde ich, für Leute.
Voll.
Ich meine, man guckt ja auch, wenn man kleiner ist, diese Shows, man denkt sich so, boah, die sind so seriös, die Leute, die in diesen großen Sesseln mit diesen Buttons da sitzen.
Ja, weiß nicht, ob ihr das von mir denkt, aber...
Trust. Nee, ich glaube, dass man von dir so voll die empathische, so kinderfreundliche Energie kriegt, weil ich finde, es gibt auch Juroren, also jetzt nicht bei The Voice oder so, aber bei anderen Shows, wo man immer denkt so, boah, ey, schon viel Pressure, weil aber man jung ist, ich meine, man ist ja auch noch ein bisschen wilder unterwegs.
Voll.
Aber wie ist es so für dich, dass du halt mit Kindern und Musik, in Verbindung mit Musik arbeitest? Hast du das Gefühl, dass du mehr so Empathie für dich hast, weil du auch einfach weißt, so, ich habe auch in euren Jahren Musik gemacht und ich will, dass es euch gut geht und ihr...
Also ich versuche empathisch zu sein mit dem, aber es ist unmöglich, weil ich nie so talentiert war wie sie. Weißt du, es ist wirklich krass, weil die sind halt teilweise 9 und 10 und die singen einfach auf der Riesenbühne und damit kann ich mich nicht identifizieren, weil ich einfach, mit 16 super krass Lampenfieber hatte.
Okay,
deswegen war es für mich halt, weißt du, das ist für mich eher so, dass ich sie bewundere.
Ja.
Sehr, sehr große Bewunderung an alle Kids, die da mitmachen.
Ja.
Also egal, ob sie in meinem Team sind oder nicht. Natürlich, also jedes Kind, was da kommt, bei den Blind Auditions, finde ich einfach krass. Auch wenn sie nicht
jedes
weiterkommen.
Jedes Mal muss wahrscheinlich sein, so, hell is going on?
Es ist verrückt. Und letztens haben wir, also jetzt hatten wir ein bisschen Pause mit der Aufnahme, weil wir die ganzen Staffeln, also wir nehmen die Blinds auf und die Knockouts und so und dann live ist erst das Finale.
Okay.
Das heißt, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit und dann haben wir uns nicht gesehen.
Aha.
Und erst beim Finale haben wir wieder eine Woche geprobt, letzte Woche jetzt wieder. Und das war dann wieder krass, weil dann bist du mit denen und machst deine Team-Performance mit meinen drei Finalisten und auf einmal singt dann einer einen Teil, wir haben Flowers gesungen von Miley Cyrus und jeder von denen singt dann seinen Part oder ihr Part und dann denkst du, boah, krass, du hast so eine krasse Stimme, das ist so verrückt, woher kommt es eigentlich? Und eine war 15, Fiona, dann Adrian war 13 und Andrea war 10 und das ist krass.
Es ist eigentlich, mein Gehirn kann das nicht verstehen.
Naja, ich glaube, man kann es nur erleben. Verstehen kann ich es, glaube ich, auch nicht, wie das geht. Aber das ist schon krass, wenn man denkt, also öfters setze ich mich kurz so zurück und denke, krass, eigentlich, also diese Show, da sind schon die besten Kids aus Deutschland, weißt du gerade?
Ja.
Und auch aus der aller Welt, weil mein Talent von mir war auch aus Irland und Dana war eigentlich aus Belgien, eigentlich Andrea war aus Österreich, sie hat gar keine deutschen Talente waren bei mir eigentlich.
Okay, nice.
Aber das
International
Squad. Ja, voll. Aber das ist krass und das ist sehr, sehr schön, irgendwie Teil davon zu sein und den Kids zu helfen natürlich. Also ich helfe denen dann einfach mit anderen Sachen, wo ich dann die Erfahrung jetzt habe. Und wir haben ein super Team mit einer super coolen Vocal Coachin Yvonne und David, mein Musical Director, hilft mir auch dabei. Und das ist dann ein super Team, wir drei.
Schön, ja.
Und,
wenn das Team stimmt, sage ich immer so, es ist so wichtig, das Team um einen Künstler rum.
Voll, und ich glaube, die Kids kommen in mein Team, um Spaß zu haben. Also
Ja, du bist so der, wie bei den Eltern, Opa und Oma, man will immer zu denen, weil das sind so die Spaß, das sind so, du kriegst Süßigkeiten
und so. Das kann sein, das kann sein, ja. Also man kriegt keine Süßigkeiten bei mir,
nee. Oh,
nein.
Wow.
Aber man macht coole Sachen auf jeden Fall. Also ich glaube, das Ding ist halt, es geht halt am Ende und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht wichtig ist zu gewinnen, aber von den Gewinnern von The Voice Kids in der Vergangenheit haben es eigentlich fast, also hört man fast von niemandem gerade. Aber von den anderen, so wie Wies hat er nicht gewonnen. Loy hat ja auch nicht gewonnen.
Ja.
Und es gibt sehr viele Kids, die nicht gewonnen haben, die jetzt viel mehr Erfolg haben. Deswegen finde ich es nicht wichtig zu gewinnen. Und das sage ich den Kids nochmal eigentlich vor dem Finale nochmal, weißt du, damit sie so ein bisschen, weil das ist natürlich schon ein großer Druck.
Das ist aber ein guter Advice tatsächlich, weil ich glaube, so denken die wenigsten, weil im Endeffekt geht es ja auch darum, dass man irgendwie im Kopf der Menschen bleibt und irgendwie irgendeinen Imprint gelassen hat in der ganzen Show.
Voll.
Und ich finde auch, ja, Gewinn ist überbewertet. Also.
Ja, also ich finde, ich will denen einfach nur mitteilen, dass es mir wichtiger ist, dass die verstehen, dass diese Show einfach ein ganz kurzer Abschnitt ist von deren Musikleben sein wird. Und dann Und deswegen sollten die das einfach so mitnehmen, dass es einfach so eine Schule ist, dass sie eine coole Erfahrung damit haben, dass sie einen Einblick haben in die Musikwelt, damit sie, weil viele von denen ist so, okay, ah cool, ich habe es jetzt gesehen, ist nicht so meins. Oder andere so, ah, mir ist jetzt genau das Richtige und jetzt weiß ich genau, was ich machen muss und so.
Man kriegt auch einen Mentor, so ist eigentlich voll wie so eine Schule, aber so live vor so tausenden von Menschen.
Ja, ist mega krass. Und die sind auch alle eingeladen, immer mit mir zu singen auf der Bühne, wenn wir dann auf Tour sind. Also Emma jetzt die Gewinnerin. You got me. Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad, but I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. Die hat mich gefragt auch, hey, ich weiß, ich war ja nicht in deinem Team und so, und ich habe ja Mockingbird mit ihr gesungen, gerappt auf der Bühne zusammen, weil das ist ja das viraleste Video auf TikTok gewesen, 100 Millionen.
Ja, ich hab's gesehen,
fucking
unfassbar.
Views. Und und sie kommt dann nach Wien und dann singen wir zusammen Mockingbird auf der Bühne. Das wird geil.
Wie geil, oh mein Gott, das darf man eigentlich nicht verpassen.
Nee, eigentlich nicht. Nee,
ich habe dich auch schon mal live gesehen, es war aber Corona-Zeit.
Mhm.
Da wurden irgendwie...
War das denn ein Picknickkonzert? Oder?
Genau.
In Marienfelde da unten.
Genau.
Oder? Oh, krass.
Genau.
Oh mein Gott.
Da sind wir halt so mit ein paar Label-Leuten halt, sind wir da so hin. Und es war wirklich schön, aber es war so ein bisschen... wie so ein Fever Dream, wenn ich jetzt zurückdenke, weil einerseits waren alle wirklich in so abgegrenzten Sektionen, perfekt aufgeleint auf Picknickdecken.
Voll, mit und so einem Strich auf dem Boden, glaube ich auch, ne?
Unfassbar, war so wie, ja, mit einem Strich auf dem Boden und auch sehr weit weg von der Bühne fing die erste Reihe an.
Super weit weg, ja.
Genau, und dann kommst du, die größte Challenge, ich hatte so Respekt, weil ich war so, okay, der kommt auf die Bühne und die Leute müssen sitzen, so Nummer eins. Die sitzen einfach gerade und gucken dich so an und du hast aber trotzdem es irgendwie geschafft, egal, ich weiß nicht, du kannst gleich mal erzählen, was für Gedanken bei dir da so abging, aber so als Viewer, so von the other side, war es halt so, der macht es trotzdem mega, weil man hatte trotzdem das Gefühl, ich glaube, mein Geist steht trotzdem gerade vorne und ist so in der Crowd, weil man hatte wirklich trotzdem das Gefühl, dass es war nicht awkward oder unangenehm oder irgendwas, aber trotzdem, wenn man so drauf zurückblickt, ich saß einfach bei einem Konzert auf einer Picknickdecke. Also,
ja, voll, so abstrakt.
Wie war das für dich einfach so?
Also, danke dir erstmal, sehr nett von dir.
Es war
dir.
Wirklich sehr, sehr gut. Wirklich.
Also, du musst auf jeden Fall noch mal zu einem anderen Konzert jetzt kommen, post-Pandemie sozusagen.
Ja.
Damit du das andere erlebst, weil das ist nochmal krasser auf jeden Fall.
Muss ich safe.
Ja, auf jeden Fall. Sag Bescheid. Ja. Aber dieses Jahr haben wir auch sehr coole Festivals im Sommer. Also wird mega.
Ich glaube, es wird echt gut wie so ein Release für alle.
Ja, voll, 100%. Letztes Jahr haben wir es ja auch schon ein bisschen gespürt. Das war ja schon vor 2 Jahren.
Guck, ich habe kein Zeitgefühl.
Alles gut. Aber das war krass, weil... Ich weiß noch, das war eine Zeit für mich, wo ich gemerkt habe, okay, geil, wir haben voll Bock auf Konzerte wieder, man kann wieder spielen. Aber gleichzeitig war das dann so, dass ich war so ausgelaugt, weil ich so viel Energie rausprojiziert habe von der Bühne aus auf die Leute und es kam einfach sehr, sehr wenig zurück.
Genau, es war kein Austausch, sondern eher.
Genau, und normal, ich liebe diesen Austausch. Das ist ja das Normale auch, ne? Was Bühne und Publikum und so weiter. Und irgendwann am Ende ist man eins. Und in dem Moment war es halt nicht eins. Es war einfach nur. Nur Energie-Output und an dem Tag in Berlin haben wir sogar 2 Konzerte in einem Tag gespielt.
Stimmt.
Einen mittags und einen abends. Das war nochmal verrückt. Das heißt 4 Stunden sozusagen insgesamt. Da war ich fertig, da war ich tot.
Und es war auch sehr warm.
Es war sehr, aber cool für mich. Ja, es war eine gute Temperatur.
Stimmt.
Und das war, also, ja, das war so eine sehr skurrile Zeit. Also ich bin sehr happy, dass wir wieder die volle Energie von den Leuten spüren können. Und ich glaube, die Menschen, die kommen auch auf jeden Fall. Also das ist ein anderes Gefühl, wenn du da wieder da bist und du bist frei und du musst dich total eingeschränkt fühlen und so.
Total, aber trotzdem so auch Respekt an die Leute, die dann so dahin kommen und irgendwie trotzdem versucht haben. Ich meine, man hat auch gemerkt, so die Crowd, die haben auch versucht, irgendwas zu geben, aber es gab so eine Grenze.
Stimmt, das war ja so, ich erinnere mich gerade dran, es gab es gab so eine mexikanische Familie, die war ganz vorne, glaube ich. Ja. Die hatten so Bananas gemacht oder irgendwie so Tacos, irgendwas hatten sie gemacht. Und dann habe ich das gesehen, und weil klar, Picknick ist halt so, jeder bringt so sein Essen mit und haben so Sachen vorbereitet. Das sieht man normalerweise nicht bei Konzerten.
Nee, das stimmt.
Dann manche haben so gechillt und haben so Champagner getrunken im Liegen und so. Und manche sind dann aufgestanden, haben getanzt. Und andere haben dann so geile Sachen gegessen. Und dann meinte eine, ey, ich habe das hier zu Hause gemacht, willst du ein Stück haben? Und ich so, ey, voll gerne.
Oh
mein Gott. Und dann bin ich runtergegangen, haben mir dann ein Stück geholt von ihr.
Wow.
Und das war sehr lecker. Es war
passiert grad eigentlich nicht bei einem normalen Konzert.
Das auch, ja,
so.
Siehst du?
Man, schon ganz
also
schön.
Andere Erlebnisse natürlich.
Ja,
ja,
ja.
100%.
Auf jeden Fall.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes.
Oh. Ich bin Miriam Dabotwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Toll. Du hast jetzt auch, wir machen jetzt so einen kleinen Jump into the Now. Du hast, ich habe gesehen, auf Instagram so alles runtergenommen und geile Videos gepostet und so weiter und so fort. Ich finde immer so, aus der Sicht von einem Künstler ist es auch, man sieht so richtig so, boah, dieses Netz dahinter.
Ja.
Aber als Zuhörer ist ja immer interessant zu denken, okay, was hat sich jetzt der Künstler dahinter gedacht? Du hast ja die Single jetzt rausgebracht, Anfang Mai, Muero, oder?
Richtig, ja, Muero, am 5. Mai, okay. Ja, 5.5.
Mega, und ich merke auch so, es ist so eine neue Era, also es ist für mich so ein, es hat so einen minimalistischen Retro-Look. Ich habe bei den Views immer so kurz gedacht, so an Squid Game, das war mein Kopf.
Ja, ja, genau, Squid Game ist inspiriert in dem Gebäude, wo wir waren.
Geil, weil es sieht super aus, also erklär mal, woher kam die Inspiration für diese neuen
also
Looks auch?
Der Plan war halt ein bisschen so, bei den neuen Songs jetzt einfach mal so ein bisschen so eine neue Ästhetik zu haben oder einfach was anderes zu machen, weil ich habe sehr viele Features gemacht in der letzten Zeit. Und dann
Ray
irgendwann,
Dalton auch zum Beispiel.
Genau, Ray Dalton, genau. Nico Santos, Topic.
Gute Features auch so.
In Italien mit Baby K und so, also verschiedene, David Bisbal in Spanien, also sehr viele verschiedene. Okay. Und dann finde ich, da färbt immer so ein bisschen so das ab von dem anderen Künstler, was super schön ist, dafür ist es ja auch da.
Ja.
Aber ich wollte mal wieder einfach nur, weißt du, Alvaro Soler und gucken, in welche Richtung ich jetzt gehen will einfach. Und dann habe ich ein paar Moodboards gemacht mit so verschiedenen Bildern und sowas. Und dann haben wir das.
Liebe Moodboards.
Ja, ist mega gut. Das ist super hilfreich. Dann sieht man halt Bilder und man muss nicht so viel erklären. Man fühlt einfach.
Ja.
Und dann lustigerweise auf einen von den Bildern, das sah schon sehr ähnlich aus wie das Video, das Moodboard, lustigerweise. Und auf einen von den Bildern gab es so eine Treppe. Und die Treppe war eigentlich das Gebäude, wo wir dann geshootet haben. Und ich wusste das natürlich nicht. Ich wusste nicht, dass das ein Ort ist oder wo das überhaupt ist.
Manifestation, Leute.
Ja, das war cool. Und dann habe ich das dann, oder mein Team hat es, wenn wir zusammen haben, wir das einfach den Musikleuten, wir haben es den Musikvideoleuten geschickt, dem Regisseur und so weiter und so einer Produktionsfirma in Spanien. Und sie meinten, hey geil, guck mal, wir haben das gefunden. Eigentlich ist das Bild, was du geschickt hast, genau diese Location, die ist im Süden von Valencia.
Wow.
Und da könnten wir shooten. Wir müssen es einfach nur mieten und dann sind wir drin. Und ich wusste gar nicht von dem Ort. Und wir waren alle total begeistert und dachten, krass, das ist ja perfekt. Dann hast du eine Location mit verschiedenen Looks, verschiedenen Farben, super clean und aber auch irgendwie so ein bisschen, weißt du, also clean, aber nicht kalt, weißt du, was ich meine?
Genau,
so,
ist
trotzdem warm und irgendwie so ein schönes Gefühl. Und dann wollte ich auch noch diesen Retro-Look noch haben von dem Ultra-Zoom, weißt du, wo du diese super krassen digitalen Zoom hast von den Handycams von früher.
Ja, liebe das.
Und dann diese Symmetrien und sowas. Ja. Und
auch dieses kleine Prism, was du
genau
hattest.
Ja, voll. Das war Idee von dem Regisseur und von Carlos Nilendo, das ist ein Kolumbianer. Und der ist super cool. Wir haben uns ein paar Videos von ihm angeguckt und ich wusste, das war halt eigentlich die Ästhetik, die wir machen wollten. Und genau, und dann haben wir das irgendwie kombiniert und es ist richtig geil, das Video geworden, finde ich auch. Ja, danke dir.
Ja, wirklich, super. Ich liebe die Ästhetik und ich finde auch, man merkt so richtig, dass du jemand bist, der sich so in alles reinfuchst. Also es gibt so unterschiedliche Künstler. Manche sind wirklich so bei Songwriting und sehr da drauf fokussiert oder manche eher da und da, aber du bist ja irgendwie bei allem so voll invested, was ich
ja, mega cool also finde. Ich versuche natürlich, manchmal hat man zu viele Sachen und dann schafft man ja. Das irgendwie nicht, aber ich muss auch sagen, also mein Team ist auch mega und wir lieben halt alle diese Ästhetik und haben super Gespür dafür und dann ist es halt echt gut, weil wir gegenseitig uns sehr gut, weißt du, Ping-Pong spielen können und dann brainstormen können und es ist mega, also das hilft schon sehr. Also ich mache nicht alles alleine, deswegen das könnte ich auch gar nicht.
Ja.
Und das ist mega. Also ich glaube, aber ich finde, ich
bin
halt.
Du bist
also
trotzdem überall dabei, weißt du, das meine ich so.
Voll.
So, du ziehst dich nicht aus einer Sache raus und sagst so, überlasse ich euch, sondern du bist immer so ein bisschen trotzdem am Start.
Ja, total. Ich finde auch bei so Sachen wie Ästhetik und sowas oder Musikvideos, sowas liebe ich. Ich habe ja Design studiert und dann gibt es halt einfach. Deswegen liebe ich. Ja, Autodesign eigentlich. Also Transportdesign, Produktdesign.
So interesting.
Ja, das ist auch eine andere Geschichte eigentlich.
Wild, dass du das gemacht hast.
Boah, das ist total wild. Aber das ist gar nicht so anders am Ende, wie halt, was wir jetzt machen, weil ich habe so viel gelernt in der Zeit, auch Photoshop und weißt du, diese ganzen Grafiktools und Premiere und so weiter, dass wenn man halt mit kreativen Leuten spricht, dann kann man mit denen viel besser kommunizieren, weil man weiß, guck mal, ich kann es dir mal kurz erklären.
Genau.
Du
hast auch das Vokabularium
dafür. So will ich es haben.
Ja, oft weiß man gar nicht, so kannst du das mehr so, aber du weißt halt so, wovon du redest.
Ja, genau. Und dann kann man, ich finde, es ist gut, eben ein bisschen von allem zu wissen, damit man halt mit den Leuten gut reden kann. Und bei den Sachen, wo du abnörden willst, kannst du es machen. Ja, genau. Auch damit man nicht verarscht wird, genau.
Weißt du was von den Business-Seiten oder ziehst du dich da raus? Weil ich ziehe mich da raus und ich verstehe oft nichts und es kann sein, dass ich verarscht werde.
Also ich bin einfach sehr, sehr neugierig als Person. Deswegen mag ich es einfach, Sachen zu wissen und zu verstehen, wie manche Sachen laufen. Aber ich bin nicht eigentlich eine Business-Person. Also ich bin eher ein Kreativer. Von kreativen Sachen verstehe ich viel mehr als von der Business-Seite. Da habe ich zum Glück auch Leute, die da mehr verstehen als ich.
Ja. Woher ziehst du momentan deine Inspiration? Weil ich finde, das ändert sich über die Jahre. Man hat Personen oder Emotionen und manchmal ist es man selber, manchmal sind es Situationen, manchmal ist es die Welt. Was ist momentan für die nächsten Projekte so deine Inspiration?
Also ich habe so ein bisschen, also was mich sehr inspiriert, ich habe letztens auch so eine Doku von Mark Ronson gesehen.
Genau, habe ich noch nicht gehört.
Die ist super cool. Und das ist halt genau eigentlich, was ich mag, was er macht, weil er ist so eine Kombi aus modernen Sounds und aber auch total krassen Vintage-Sounds. Und
okay, nice.
Und die man halt so kombiniert oder Sachen wieder rausholen, weil ich finde, also meine Inspiration Nummer eins, vor allem für Songschreiben, sind Instrumente, 100%. Also
geil,
ich finde, ein Song kommt erst zustande bei mir, auch die Lyrics kommen erst zustande, wenn ein Vibe da ist und wenn die Melodie da ist oder wenn zumindest ein paar Akkorde drin sind oder so.
Ja.
Und ich war letztens wieder in einem Laden, Secondhand und
Vintage.
Ja, ja.
Ich liebe Thriften.
Ey, das ist unfassbar. Und
jedes
es gibt
Wochenende.
So einen Laden, das ist halt so ein halb Museum, halb Laden.
Okay.
Und da gibt's halt so krasseste Instrumente. Und ich habe letztens eine Gitarre da gekauft, weil die war so. Es war eine Gitarre aus Magnolkirchen. Das ist einer der handwerklichen Orte, die es noch gibt in Deutschland, wo man früher auch Geigen gebaut hat und sowas.
Okay,
so ganz
er thriftet
bekannte.
Also Instrumente, das ist
ja,
next
ja,
level thriften.
Ich thrifte Instrumente auf 100%. Und dann weißt du aber, das, was bei mir passiert ist so, also du kannst ein Klavier spielen, so ein neues, dieses Yamaha zum Beispiel. Und das klingt dann gut, klingt perfekt, weißt du, klingt neu, ist alles
clean,
ausgewogen, ist japanische Marke, Japaner sind Perfektionisten, perfekt.
Mhm.
Aber was ich suche, ist die Nicht-Perfektion. Weißt du, die Imperfektion ist für mich das Spannendere.
Ja.
Und deswegen findet man das eher in alten Instrumenten, die halt nicht mehr so gut funktionieren, weil irgendwas mit der Zeit passiert ist. Und da finde ich super viel Inspiration. Also die Gitarre war zum
Sehr
Beispiel,
nice.
Du spielst ein paar Akkorde und du weißt gar nicht, wieso du die Akkorde gespielt hast, aber eigentlich ist es eine krasse Rutsche und du denkst, wow, das ist ein Song. Und auf einmal hast du es.
Ja.
Und das passiert mir nicht mit neuen Instrumenten. Und das passiert mir nicht am MIDI-Keyboard.
Nee, man weiß auch, genau, was passiert. Das ist irgendwie ganz cool.
Voll.
Auch alte Instrumente, habe ich das Gefühl, die haben halt so einen Vibe an sich schon. Die haben wie so eine, wie du meinst, es ist eine Zeit hinter sich, eine Geschichte.
Voll.
Und es ist auch vielleicht nicht ganz getuned und man spielt dann so dran und hat irgendwie das Gefühl so, boah, es hat so viel Charakter.
Voll, das ist das Ding. Man braucht halt, also ich habe in der Zeit heutzutage, wo alles so so viel Splice ist und so viele Plugins und jeder die gleichen Sachen benutzt, glaube ich, ist es halt umso wichtiger, dass man sich eigene Sounds ran schafft, damit man einen eigenen Sound noch hat und damit so einen Wiedererkennungswert hat. Und das habe ich mir dann sozusagen gesagt jetzt für die Zeit und dann habe ich jetzt ein paar Instrumente. Ich habe ein verrücktes japanisches Instrument, das heißt Q-Chord, das ist auch in dem Musikvideo drin.
Okay, geil.
Das ist ein komisches, eine Electric Harp eigentlich.
Mhm. Aber, wow.
Und das ist total weird und dann spielst du halt, das hat so ein, das ist magnetisch und wenn du mit dem Finger drüber gehst, dann ist es drum, drum. Das ist halt
oh,
super geil.
Oh, wie schön, das ist ja so cool.
Ja, ich habe einen TikTok darüber gemacht auch, weil...
Das muss ich mir später angucken.
Ja, ist ganz geil. Aber das ist, solche Sachen finde ich halt sehr, sehr
Instrument-Nerd.
Cool. Ja, voll krass.
Ich habe letztens, hatten wir im Studio so eine 12-String.
Gitarre?
Genau.
Ja.
Und die heißt, oh, es gibt so einen lustigen Namen dafür, natürlich fällt es mir genau jetzt nicht ein, aber so ein super Sound und wir können auch nicht aufhören, damit Songs zu schreiben und deswegen fühle ich gerade so, was du sagst, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf diese, ich weiß nicht, der hat es einfach ausgepackt, ich war so, oh, weißt du, so.
Geil, aber das ist voll wichtig, finde ich, weil am Ende, man, also ich finde auch Kreativität bei mir ist erst, wenn man sich so ein bisschen limitiert auf irgendwas. Also wenn man zu viel Angebot hat, zu viele Sachen,
dann weiß man auch nicht mehr,
dann ist es überfordernd. Und eigentlich ist es besser, wenn du dich auf eine kleine Sache konzentrierst und sogar eher weniger, manchmal kommt, also stell dir vor, ganz dummes Beispiel, aber stell dir vor, das ist ein Klavier, aber es funktionieren nicht alle Tasten.
Ja.
Und dann musst du mit den Tasten umgehen, die du gerade hast. Dann entstehen viel krassere Sachen, als wenn du alle Tasten zur Verfügung hast. Deswegen, das finde ich halt das Interessante beim Musikschreiben. Und
das stimmt.
Ja, das ist einfach.
Auf jeden Fall.
Aber ich könnte jetzt 1000 Stunden darüber reden.
Ich auch. Deswegen, ich bin direkt so mein Kopf. Aber nee, richtig toll. Aber Songwriting ist für dich ja auch voll. Bist du jemand, der, wie du gerade meinst, du brauchst erstmal einen Vibe, was ich komplett verstehe. Mhm. Aber es passiert bestimmt, dass du mal am Tag so eine Idee kriegst und schreibst du dir dann deine Notes. Wie ist es bei dir so mit Songwriting?
Es ist eher das ist so eine Melodie und vielleicht kommt die schon mit Text mit oder sowas. Aber und ich habe auch ein paar Lyric-Ideen sozusagen in einer Notes auch. Und da steht, heißt einfach Letras oder sowas, also Lyrics auf Spanisch. Und dann gibt es so ein paar Sätze, die ich habe. Aber öfters gucke ich nochmal nach und denke, oh, was ist das für ein...
Was ist das so?
Das war schrecklich, was du da geschrieben hast. Was hast du da gedacht?
Was ist das denn jetzt?
Ey? Ja, das ist krass. Also... Ja.
In dem Moment dachte man, krasseste Lyric.
Voll, voll. In dem Moment dachte man, oh, das wird ein Hit, krasser Song. Jeder wird sich damit verbinden können. Oder irgendwie, ich hab die Line gefunden, weißt du, den Satz.
Und dann bringt man es ins Studio und die Produzenten so, weiß ich jetzt nicht. Und dann.
Genau, hängt davon ab. Aber das ist halt, das ist ein cooler Prozess. Ich glaube, jeder, die Musik ist frei und deswegen ist es so schön, dass irgendwie so jeder so seine Art damit findet.
Ja, ist wirklich so. Musik ist das Schönste auf der Welt.
Sowieso.
Ich sag so. Ja. Was ist jetzt so, was sind deine Pläne für die nächsten, sagen wir einfach mal, 1-2 Wochen?
Mhm.
Was haben Sie vor?
Was habe ich vor?
What's happening?
Was haben Sie vor? Also ich habe jetzt, ich werde jetzt nochmal die Tour ankündigen, weil wir haben so ein paar neue Dates reinbekommen.
Geil.
Das heißt, die Woche kommt noch eine, ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt, aber
du,
auf jeden Fall.
Ich auch nicht, wurde mir auch noch nicht gesagt.
Aber ja, dann auf jeden Fall gibt es das dann schon überall zu sehen, welche Tour-Dates wir haben.
Kommt vorbei, Leute.
Ja, 100%. Und dann gibt es halt einfach, ich muss noch einen Song fertig machen. Ich war vorgestern im Studio und habe nochmal Drums aufgenommen. Und eigentlich zum ersten Mal so richtig Drums aufgenommen. Weil ich habe, bei meinen Songs habe ich immer so halb Samples benutzt und ein bisschen so das Hi-Hat und sowas, um das Feeling von, so ein bisschen organisches Feeling reinzubringen, aber nie so wirklich das ganze Full-Drum-Set. Und das habe ich jetzt gemacht bei der Nummer, weil die ist so ein bisschen rockiger und soll so ein bisschen liveiger klingen. Und es wird mega krass. Die wird super cool.
Hast du selber gespielt?
Nein, nein, ich bin
okay,
nicht so.
Ich war gerade so schockt.
Nein.
Spielt ja auch noch.
Ich nicht,
Drums.
Nein. Also, ich versuche viele Instrumente zu spielen, aber Drums ist nicht eins.
So. Okay.
Ich habe Simon Scheibel, ein super, super guter Drummer. Das ist mein Drummer auch, das ist ja nicht mein Eigentum. Es klingt immer so cool, wenn man sagt, mein Drummer. Er spielt mit mir live sozusagen. Er ist freiwillig bei mir unterwegs.
Schön.
Und
safe, ne?
Genau. Und David auch, mein Musical Director, wir haben einen Bass aufgenommen und verschiedene Sachen. Und eben diese schnarrige Gitarre, die ich gekauft habe letztens in diesem alten Laden. Deswegen, das muss ich jetzt noch mixen oder halt fertig produzieren und so weiter.
Gehst du bei der Produktion sozusagen mit? Also du oder produzierst du oder.
Nein, ich produziere das dann. Also ich produziere und dann schicke ich es. Also in dem Fall muss ich das erstmal ein bisschen ordnen. Den Song habe ich aber geschrieben mit einem aus London. Und dann, er hat so die Demo damals produziert. Und jetzt muss ich aber gucken, ob sozusagen das der richtige Sound ist oder nicht. Also ich werde mir auf jeden Fall bei dem Song noch jemand holen für die Produktion, weil weil ich mir das nicht alleine zutraue mit den ganzen Drums. Mhm. Und ich will, dass die halt richtig geil klingen. Und ich will jetzt nicht, dass ich ein Experiment mache mit meinem ersten Drum-Recording da, weißt du? Das wäre gut, wenn ich da ein bisschen Hilfe habe.
Okay, ja.
Aber
hast du ein Lieblingsprogramm, was du benutzt?
Also Logic immer.
Ja, Logic,
seitdem
okay.
ich 16 bin, benutze ich Logic.
Ist auch geil.
Ja,
verstehe
ich. Das ist das Beste. Und ansonsten, ich bin wieder ein bisschen in Spanien in nächster Woche. Ich habe da noch, wir machen noch ein Shooting für ein cooles Magazin.
Geil.
Und sehe ich meine Freunde ein bisschen, also habe ich richtig Bock drauf.
Nice, ey.
Und dann wieder hier und dann, you know, es geht weiter. Dann gibt's erste Konzert ist ja am 7. Juni oder 8. Juni.
Ist das ist ja schon Konzert. Bald.
Und dann geht's weiter, ja.
Boah, also ich freue mich auf jeden Fall richtig für dich und das wird, glaube ich, richtig eine coole Zeit, auch jetzt im Sommer. Und
ja, voll.
Da blühst du ja eh auf, also irgendwie, du kommst so bis aus diesem...
Voll, ich finde, Sommerfestival ist ja immer das Beste für die für jeden Künstler. Also ich liebe auch Clubshows und Arena-Touren oder was Indoor
Oder Stadion-Touren.
Oder Stadion, genau, oder Olympia.
Ich meine, aber Stadion, da musstest du ja abs... Also es war ja...
also neben Mercedes-Benz habe ich ja gespielt vor 2 Jahren. Das oder 3 Jahren. Das war auch super cool. Max Schmeling Halle war in Berlin letztes Mal. Das war auch unfassbar krass.
Geil.
Und aber dann halt die Festivals haben noch einen anderen Vibe, weil es halt so Open Air ist. Ich finde, die Leute sind auch irgendwie draußen. Cooler drauf.
Ja.
Vielleicht ist es, weil sie betrunken sind. Ich weiß es nicht.
Es kann sein. Festivals haben es ja so an sich, da wird ja das eine oder das andere. Nee, ich glaube, es ist auch ein bisschen so, das Wort Festival hat jetzt schon dieses Stigma so, du musst ausrasten. So, wenn du es nicht tust. Außerdem habe ich auch das Gefühl, die Crowds werden bewertet von Social Media.
Mm.
Oft sind Leute so, erstens so, ich glaube, es waren es die Spanischen, also ich glaube, es waren sogar die Spanischen und dann noch USA gehen
Spanier, so. Spanier so krass abgehen bei Festivals.
Gehen am krassesten ab.
Ja,
nee, nicht USA, genau. Zwar nicht die USA, sondern UK.
Ah, okay.
Die sind halt so krass und deswegen Leute versuchen bei Festivals, weißt du, so die Crowds aneinander anzugehen, wer am besten sein kann.
Finde ich geil. Also in dem gleichen Festival, beim gleichen Konzert sozusagen? Oder,
nee,
oder?
Sondern wenn zu einer gleichen, nee, genau, wenn ein Künstler zu verschiedenen Festivals geht, in verschiedenen Ländern, Städten
und
so weiter.
Okay, genau. Das haben wir auch gemacht. Weil wir hatten die Europatour letztes Jahr und dann waren wir halt, und dann habe ich so ein Dezibelmesser auf dem Handy gehabt.
Okay, geil.
Und so eine App einfach. Und dann haben wir so gemessen, wie viel Dezibel jedes Land ist.
Welches war das Beste?
Also Prag war auf jeden Fall sehr, sehr laut.
Okay, krass.
Ja, Prag ist sehr, sehr krass gewesen. Spanien auch, geil. Aber es war eher so eine intimere Theatertour, die wir gemacht haben, so Akustik ohne Klick und irgendwie total frei.
Okay, geil.
Aber ja, ich glaube, also Prag war schon echt einer der krassesten Shows.
Ja, guck, und wenn die das jetzt hören, dann ist es wieder so ein Ding.
Ja, das war krass. Checkst und es du? War sogar, das Krasseste, wir waren auf so einer Eis, also die Halle, wo wir gespielt haben, war eine Eislauf, so Kunsteislauf-Halle.
Ja, okay,
und
wow.
Das heißt, unterm Publikum gab es so eine dicke Schicht an Eis.
Wie in der Mercedes-Benz Arena, da ist es auch da drunter.
Nee, oder?
Weil die Eisbänder manchmal gespielt haben.
Aber das ist nicht so kalt da. Ich glaube nicht, Mercedes-Benz ist es aber...
Ich weiß noch, war ich Chili da bei Alba.
Ah, okay.
Und zwar immer super kalt beim Aufwärmen, weil unter dem Basketball-Ding ist Eis.
Ach so.
Weißt du, aber vielleicht merkst du nicht, wenn du auf der Bühne bist, weil das ist ja elevated.
Ja, krass,
also.
Okay. Also im Park haben wir es auf jeden Fall krass gemerkt.
Ja, okay.
Es war, so Soundcheck war wirklich, es war im Sommer und das Soundcheck war einfach... Die kälteste Soundcheck der Welt. Es war ein Kühlschrank da drin.
Krass.
Aber es war geil, weil ich glaube, das ist ein bisschen Eis geschmolzen nach der ganzen Energie von den Leuten.
Muss. Safe.
Ja.
Danach musste erstmal das Eis komplett neu gemacht werden.
Voll. Krasse Sache.
Geil. Ja, gut. Vielen Dank, dass du hier warst.
Das war's schon. Krass.
Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. So, ich habe so die Zeit vergessen.
Ja, ja, mega. Aber danke dir. Ich finde, du bist echt super cool und machst es mega.
Danke.
Wirklich. Es könnten, glaube ich, Leute so cool sein wie du auch. Irgendwie. Ja, ja.
So cool sein. Es könnten Leute so cool sein wie ich. Was
ja, ja. Also ich meine, es müssten mehr Leute so cool sein wie du, meine ich. Damit,
Dankeschön.
Ich.
Appreciate it.
Ja.
Es ist immer gut, ein bisschen Feedback zu kriegen. Wir haben lange nicht mehr gedreht. Deswegen war ich so, oh Gott, kann ich jetzt noch reden? Kann ich Deutsch?
Deutsch kannst du auf jeden Fall. Also
okay,
du kannst auf jeden Fall reden.
Du
besser
auch.
Als ich, glaube ich.
Nein, dein Deutsch ist voll gut.
Nein, nein. Also.
Safe. Ja, dann checkt alle ab, was der Alvaro gerade so macht.
Mhm.
Es wird auf jeden Fall... Nur noch gut und krass.
Nur noch gut. Ja, es kommen auf jeden Fall sehr coole Singles noch dieses Jahr raus. Da bin ich sehr gespannt.
Boah, wir freuen uns. Ja, wir freuen uns sehr. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssi.
Danke dir.
Jetzt Out Podcast ist eine Produktion von Podcast Network bei Sony Music. Aufgenommen in den Circle Studios, Idee und Redaktion Sarah Heiß, Executive Producer Luisa Sperrer, Sarah Heiß, Lukas Barth und Sandra Pfeiffer, Audio Engineer David Hoffmann, Kamera Lynn Nguyen, Post-Production Lukas Barth und Jonathan Heffner. Die Songs aus dem Podcast findet ihr auf der It's Out Playlist. Und alle, die mich beim Talken sehen wollen, finden Videos zum Podcast bei Snapchat und TikTok. Und nicht vergessen, It's Out überall zu folgen und zu abonnieren. Danke und bye!